So, die Big Show 284 und wir beginnen mit meinem absoluten Highlight. Ich freue mich sehr, dass der Chefcoach des Tabellenführers der zweiten Fußball-Bundesliga von Eintracht Braunschweig bei uns zu Gast ist, Thorsten Lieberknecht. Schönen guten Morgen, Herr Lieberknecht.
Schönen guten Morgen, ich freue mich auch.
Herr Lieberknecht, Andreas Renner von Sky ist auch dabei. Andreas, so viel Zeit muss sein. Guten Morgen auch dir.
Guten Morgen.
Herr Lieberknecht, in einer Spielzeit, wo man den Experten, wenn man davor zugehört hat, ging es eigentlich nur darum, zumindest den Experten, den ich zugehört habe, Hannover und Stuttgart und der Rest spielt sich Platz 3 aus. A, haben Sie das auch so gesehen vor der Saison? Und B, gibt es denn irgendetwas, was Ihnen nicht gepasst hat mit dem bisherigen Spielverlauf, wo Sie Tabellenführer sind und zusätzlich auch noch die beste Tordifferenz haben?
Man konnte es nicht erwarten, definitiv. Ich glaube, dass es aber auch noch bis zum Schluss so bleiben wird, dass es zwei absolute Top-Favoriten für den Aufstieg gibt. Das ist nun mal Hannover und der VfB Stuttgart. Aber dann gibt es ein großes Feld mit anderen Vereinen. Dieses Jahr vielleicht ein bisschen eingegrenzt als letztes Jahr, aber trotzdem noch ein größeres Feld, die sich berechtigt Hoffnung auf einen großen Traum, den sich zu erfüllen machen können. Ansonsten ist es bei uns so, dass wir, glaube ich, in dieser Saison dadurch, dass wir auch immer wieder Spiele gezeigt haben, indem wir wirklich diese berühmte Luft nach oben hatten, immer sehr fokussiert geblieben sind, die Spiele zu analysieren, die Spiele dementsprechend so vorzubereiten, dass man eine Entwicklung sieht. Und die Entwicklung war da, aber immer mit dieser berühmten Luft nach oben. Und dementsprechend gab es immer Ansatzpunkte der leisen Kritik, aber der sportlich anmutenden Kritik, die ganz wichtig ist, um eine Mannschaft dann auch auf den Platz weiterzubringen.
Wie groß, Herr Lieberknecht, ist denn der Wettbewerbsvorteil, wenn man jetzt mal im Vergleich zu den Bundesliga-Absteigern eine Mannschaft hat, die eingespielt ist, die nur auf ein, zwei Positionen pro Saison, verbessert oder umgestellt wird, während Mannschaften, die aus der Bundesliga runterkommen, ja dann doch manchmal einen halben Kader ersetzen müssen. Wie viel macht das aus?
Also ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist, erstmal diese Erfahrung zu haben, dass man mit einer Kontinuität innerhalb der Mannschaft, des Mannschaftsgefüges in den letzten Jahren immer wieder auch, und da glaube ich, waren wir dann diejenigen, die da Vorreiter waren in der zweiten Liga, was ganz Großes erreichen kann. Ja, wenn du diese berühmte Kaderruhe, aber auch über dann jetzt bei uns nach dem Bundesliga-Abstieg vor zwei Jahren, dann in der Lage war es, eine Mannschaft wieder kontinuierlich aufzubauen. Und das hilft definitiv in der zweiten Liga, erfolgreich zu sein, erfolgreicher vielleicht als andere Mannschaften, die, ob jetzt von ganz oben kommend oder von ganz unten nach oben gehend, versuchen, den Kader erstmal neu zu strukturieren. Dieses Jahr sehe ich es ein bisschen anders, was von oben heruntergekommen ist. Ich glaube, Hannover hat im letzten Jahr oder in der letzten Saison schon am Ende der Saison angefangen, die Mannschaft auf die zweite Liga vorzubereiten. Also da wirkt schon auch die Erstliga die Abschlussspiele wirken damit ein. Und beim VfB Stuttgart, klar, da gab es ein paar größere Umstrukturieren im Kader. Trotzdem aber auch dort hat man das Gefühl eben, dass man auch sich auf die zweite Liga gut vorbereitet hatte, insbesondere eben halt auch mit dem Zuholen von Simon Terodde, der die zweite Liga eben halt aus dem FF kennt. Aber Fakt ist, in den letzten Jahren waren es immer die Mannschaften, die für die Überraschung sorgen konnten, die in ihrer Gesamtheit über Jahre hinweg eben Kontinuität bewiesen hatten. Und das ist die Erfahrung der zweiten Liga.
Ja, und Kontinuität ist ja super in Braunschweig. Ich war am vergangenen Wochenende in Braunschweig und habe ihr Spiel gegen 1860 München kommentiert. Und wir haben dann bei Sky im Vorlauf mal so ein bisschen gegenübergestellt. Sie sind seit 2008 Trainer in Braunschweig, arbeiten mit Marc Arnold sehr erfolgreich zusammen. Bei 1860 München hat es in der Zeit inklusive Interimstrainer 15 Trainer gegeben. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ich habe jetzt, was mir jetzt aufgefallen ist, als ich mir Gedanken gemacht habe, worüber wir heute reden, was mir aufgefallen ist, ist, ich wusste gar nicht, wie der Präsident von Eintracht Braunschweig heißt. Sebastian Ebel, ich habe es nachgeguckt. Aber das ist doch ein Zeichen dafür, dass in Braunschweig, wenn wir Interviews machen, wenn es ums Sportliche geht, dann reden Sie und dann redet Marc Arnold und sonst keiner. Also das hat man doch jetzt nun wirklich nicht an jedem anderen Spielort.
Nein, aber das war damals eben bei der, als das neue Präsidium dann gewählt worden ist, gab es eben auch diese klaren Absprachen, wer für was zuständig ist. Und ja, und das hat unserem Verein vor allen Dingen extrem gut getan, ja, weil wir waren ja auch einer dieser berühmten Traditionsvereine mit einer Saison auch innerhalb der Saison mit fünf Trainern, halten da, glaube ich, immer noch den Rekord, ne, was das angeht. Und diese Ruhe war vonnöten und die Absprachen eben, die sind klar. Und ja, und unser Präsident ist sehr strukturiert, ist jemand, der eben sehr strukturiert im Hintergrund arbeitet und dann auf die Bühne tritt, wenn er der Meinung ist, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um die großen Dinge anzusprechen, die halt einen Gesamtverein angehen. Aber das ist eine klare Absprache und hat unserem Verein geholfen, eben ja auch über diesen Weg der Fachkompetenzen auf jeweiligem Gebiet zu bleiben.
Und das ist ja so ein bisschen das Besondere auch, Sie haben es ja schon angesprochen, Eintracht Braunschweig, Traditionsverein, Deutscher Meister 1967, trotzdem eben gute und ruhige Arbeit, wie man es eigentlich von Traditionsvereinen gar nicht so kennt. Wie ist denn Ihr Blick auf das, was sonst so in der Fußballwelt passiert? Wir müssen es ja jetzt gar nicht an einem Beispiel festmachen, ob wir da jetzt über Hamburg oder Bremen oder wen es auch immer da gibt. Wäre sowas für Sie überhaupt reizvoll? Oder jetzt mal unabhängig davon, dass Sie natürlich in Braunschweig, glaube ich, ziemlich glücklich und zufrieden sind, gerade Ihren Vertrag verlängert haben. Aber schaut man sich so eine Situation in Hamburg an oder bei 1860 München, sind das nicht Dinge, wo man als Trainer von draußen drauf gucken müsste und sagen müsste, das tue ich mir lieber nicht selber an.
Nein, das ist ein großer Reiz. Also es gibt so viele schöne Vereine in Deutschland. Darauf muss man auch schauen, die auch in der ersten Liga waren, die dann als Europacup-Teilnehmer auf einmal mit dabei waren, wie Alemannia Aachen, und dann vollkommen in die Versenkung geschwungen sind. Gestern Abend habe ich gerade eben das Spiel der Regionalliga angeschaut. Alemannia Aachen gegen Sportfreunde Siegen. Das sind ja die ganz wahrenden Beispiele, aber das ist auch die große, finde ich, meine Herausforderung, die komplett reizvoll ist, eben halt auch zu wissen, dass in diesen Vereinen, in diesen Traditionsvereinen, lechzen die Leute eben nach einer besseren Zeit. Und ganz wichtig ist, dass man die Vergangenheit nicht als Bürde sieht, sondern das ist ein großes Pfund, was man hat als Verein, darf aber auch nie eine Last werden. Und das hat man oft eben bei diesen Vereinen. Und es ist wiederkehrend, immer wieder derselbe, kommst du zum selben Fazit, dass eben diese Bürde eben eine große Last ist, anstatt mit der zu wuchern und zu arbeiten, ja, planvoll zu arbeiten. Da musst du sehr, sehr viele Leute davon auch überzeugen. Das ist oft auch in verstaubten Traditionsvereinen immer halt auch das Problem. Du hast halt viele verstaubte Köpfe. Entweder du machst diese Köpfe staubfrei und sie gehen mit, oder sie müssen halt in der Vergangenheit weiter schwelgen. Und das ist das, was eben hier auch der Punkt war. Wir hatten, wir mussten staubfrei hier mit dem Wedel mal durchgehen und konnten aber sehr, sehr viele Leute davon überzeugen, weil sie alle danach lechzen. Und das ist in diesem Verein, finde ich, ist eine sehr, sehr harte Arbeit, weil das sehr viel Überzeugungsarbeit mit sich bringt, die Leute davon zu überzeugen, mitzunehmen. Aber das finde ich halt, ist eine total reizvolle Aufgabe. Und Deswegen gibt es so viele Vereine, die glaube ich, danach lächeln. Wir hatten jetzt hier ja aktuell dann auch das Beispiel mit 60 München. Das ging von der Struktur her mit Sicherheit derselbe Verein wie Eintracht Braunschweig. Und trotzdem ja, hat man dort eben die Kernprobleme wahrscheinlich schon nicht erkannt. Und die Kernprobleme ist eben, dass man die Vergangenheit vergisst, ja, weil die wirst du nie wieder zurückdrehen können. Wir werden auch nicht mehr diesen Geist von 1967 reinbringen können hier, ja. Das können wir nicht. Was wir aber können, ist, dass das eben was war, was hier eine Region und eine Stadt eben geprägt hat. Und daraus zu lernen, das ist total reizvoll. Und da gibt es einige Vereine, wo ich glaube, dass das der Kern eben halt auch ist.
Ja, und einige Vereine, da bohre ich jetzt natürlich gleich nach, weil wir haben eine Gemeinsamkeit, Herr Lieberknecht, wir sind beides Pfälzer. Ich wohne in Landau, Sie kommen aus Hasloch. Ja. Also voll Einzugsgebiet, erster FC Kaiserslautern, und das ist ja so ein Verein, der große Erfolge in der Vergangenheit hat, aber vielleicht auch noch zu sehr in der Vergangenheit lebt. Jetzt mal, wenn Sie da von außen drauf schauen, ist das ein Verein, der genau diese typischen Probleme hat, über die wir jetzt gerade geredet haben, oder kommen da noch andere Sachen dazu?
Ich glaube, dass das ein Teil ist, ja, dass man da in der Vergangenheit natürlich die großen Erfolge hatte und in der Vergangenheit eben halt auch weil er diese Vergangenheit eben halt auch noch als Last hat, weil man sich danach zurücksehnt. Dann gab es aber, denke ich, in den letzten Jahren auch Dinge, die man jetzt mit sich rumschleppt. Ja, ist großes, trotzdem immer noch für mich eins, wenn nicht sogar das schönste Stadion in der Bundesliga. Aber
wir sind da vielleicht auch emotional Stadion. Vorbelastet.
Der kommt noch dazu, aber wobei mir der alte Betzberg noch besser gefiel, ne? Zu dem Zeitpunkt, wo die Rentner noch mit dem Regenschirm quasi den Linienrichter zurückgehalten haben, die Abseitsfahne zu heben. Das war noch eine schönere Zeit. Aber das ist ein wunderschönes Stadion, aber auch eben eine große, große Last für eine Stadt, für einen Verein, der dann halt auch ja gleichsam nicht diese sportlichen Erfolge hatte, um das zu füllen, um das tragen zu können. Und das sind natürlich dann auch Sicherheit Dinge, die erschwerend, sehr erschwerend dazukommen. Aber auch dort ist das Lechzen eben nach dem, was man hatte, wo man sich dran erinnert, ist sehr groß. Und ich bin jetzt, muss ich auch sagen, ja, bin dann wirklich froh, dass man jetzt in Laudern auch mit Uwe Stöber und Teil von Kurkut auch jetzt zwei hatte, wo es so richtig am Anfang auch nicht lief, dass man da auch mal diese Ruhe bewahrt hatte, um wieder in diese Spur zu kommen, bis eine Mannschaft sich gefunden hat. Immer dann froh, wenn es natürlich nach uns, ja, oder nicht gerade in unserem Spiel, das Ganze wieder in die richtige Bahn gebracht haben.
Schon klar. Weiß nicht, ob Sie dazu was sagen wollen, aber wie oft hat eigentlich in den letzten Jahren das Telefon bei Ihnen geklingelt und die Lauterer haben nachgefragt, ob Sie nicht mal Lust hätten, auch ein FCK zu trainieren?
Gab's noch nie. Die Situation gab's noch nie.
Okay. Ja, dann muss ich mich eher über den ersten FC Kaiserslautern wundern, aber egal. Wenn wir jetzt über Ihre Arbeit in Braunschweig reden, Sie haben ja nicht nur eine Kaiserslauterer Vergangenheit, sondern waren auch lange bei Mainz 05, sind auch geprägt worden von Ihrem von Jürgen Klopp und dieser Zeit. Wie haben Sie denn eigentlich diesen Umbruch gesehen im deutschen Fußball, und wie haben Sie die Entwicklung der Taktik in den letzten Jahren gesehen, weil Sie ja schon länger einer auch sind, der im Spiel immer wieder Dinge umstellt, wo es ja immer noch Widerstände gibt, wo Leute sagen, das ist falsch, man muss die Leute einspielen lassen, die müssen alle immer die gleiche Position spielen und immer das gleiche System. Sie waren ja schon immer anders. Wie ist diese Entwicklung bei Ihnen zustande gekommen und wie schwierig ist es, sowas dann auch konsequent durchzuziehen gegen die Einflüsse von außen?
Sie haben es schon angesprochen, geprägt worden bin ich nicht durch Jürgen Klopp, sondern wir sind in Mainz geprägt worden durch Wolfgang Frank. einer der größten Spieler auch der Hipper Eintracht Braunschweig war leider verstorben. Er war derjenige, der uns den Trainerberuf sehr, sehr nahe gebracht hat, eben in direkten Gesprächen. Aber auch derjenige, der uns Taktik extrem unbedarfte Spieler dann auch mal so ein bisschen was mitgegeben hatte, was sinnvoll oder auch neu war. Ja, wir waren die erste Mannschaft, die in Deutschland in Raumdeckung komplett gespielt hat. Nicht mit der Viererkette. Die Viererkette wurde von Hannes Bongartz das erste Mal gespielt bei der SG Wattenscheid 09. Aber wir haben komplett Raumdeckung gespielt im 4-4-2 über den ganzen Platz und waren quasi da Vorreiter in Anführungszeichen in Deutschland, ja, und das war Wolfgang Quang, und der hat uns geprägt. Und und Taktik, wer nicht über Taktik spricht, hat sie am meisten nötig. Das ist oft eben die Situation. Und ich glaube, wenn man lange, vor allen Dingen auch in einem Verein arbeitet, ist es ganz wichtig, dass man diese Systemvariabilität hat, um eben auch dort keine Abnutzung zu bekommen. Ja, wenn du permanent auch immer wieder in dem System dasselbe spielst, dann kann es auch ein Problem geben, weil es dann auch träge wird, weil es langweilig wird. Und so fördern wir natürlich halt und fordern auch die Spieler dazu auf, in diesen letzten Jahren haben wir auch immer taktisch flexible Spieler geholt, um das als Punkt zu haben, eben eine Mannschaft und einen Verein auch zu entwickeln. Und es gab die Zeit des sturen Systems, ja, Ajax Amsterdam 4-3-3. Schauen Sie, wo jetzt Ajax Amsterdam ist. Keine große Rolle spielt Amsterdam mehr im internationalen Fußball, waren aber prägend für diese Zeit im 4-3-3. Und heutzutage ist es eben so, dass man merkt es immer mehr, auch diese taktische Variabilität sich zu nutzen macht, wenn man die Spieler, diese taktisch flexiblen Spieler auch hat. Ja, ansonsten finde ich, ist das ein wichtiger Punkt, den man aber trotzdem auch nicht übertreiben sollte, weil da bin ich dann auch wieder der Meinung, dass ein Spieler auch gewisse Automatismen haben muss auf seiner Position, die ihn eben halt auch in Ruhe reifen lassen. Aber wichtig finde ich es trotzdem, dass man taktisch variabel ist, weil auch der Gegner immer wieder mit neuen Dingen dann aufwartet, wo man dann, und das kann man von einem Profi verlangen, dann durchaus in der Lage sein sollte, gerade im Spiel gegen den Ball. Und ich glaube, das ist die Haupttaktik, dass man in der Defensivarbeit im Spiel gegen den Ball da zu 70% eben in der Lage ist, dann halt auch mal die Taktik zu variieren. Und deswegen ist es ein wichtiger. Aber die am meisten da drüber schreien, Taktik ist Blödsinn, die haben es am meisten nötig, weil ja, da trennt sich meistens die Spreu vom Weizen.
Würde ich jetzt sofort unterschreiben. Ich glaube, der Kollege Huber hat jetzt die Abschlussfrage an Sie.
Nein, ich habe genau.
Oder hat sich ertappt gefühlt?
Doch, das erstens. Aber zweitens, Herr Lieberknecht, meine Taktikfrage ist insofern den Tabellenführer der ersten Fußball-Bundesliga betreffend, nämlich Rasenballsport Leipzig. Also unabhängig von den emotionalen Problemen, die viele Fußballfans in Deutschland haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das ist auch nicht meine Frage. Meine Frage ist, ich hatte letztes Jahr den Eindruck, Sie haben ja auch zweimal gegen Leipzig gespielt, dass Leipzig sich gegen Mannschaften, die einfach mal abgewartet haben und sei es nun aus Not oder warum auch immer, hinten drin gestanden, sich extrem schwer getan hat. Warum macht das ein Bundesligist nicht, der doch viel bessere Mittel hat als die meisten Zweitligamannschaften, und lasst die Leipziger einfach mal machen? Würden die Leipziger dann trotzdem ihre Tore schießen? Weil ich habe schon den Eindruck, dass gerade mit diesen schnellen Stürmern die Leipziger halt auch zu vielen Kontertoren kommen. Was läuft da falsch bei den Gegnern von Leipzig in diesem Jahr?
Leipzig muss man anders sehen und auch kann nicht komplett konform gehen mit dem Tiefstehen und warten. Auch wenn das jetzt vielleicht in dem einen Spiel bei den Leipzigern mal zu sehen war, glaube zu Hause in Bremen war das, wo sie so ein bisschen mehr Probleme hatten die hatten es auch angesprochen, dass es dann neu war für sie. Aber wir hatten die Erfahrung gehabt, in den Spielen, die wir gegen Leipzig gespielt haben, Wir sind besser gefahren, ich habe immer von einem wilden Spiel gesprochen, wenn wir dieses wilde Spiel dann eben halt auch mitgespielt haben. Das heißt, in diesem Spiel gegen Leipzig sind grundsätzlich immer andere Facetten gefragt. Das ist vor allen Dingen der physische Punkt spielt eine ganz große Rolle. Du musst bereit sein, in dem Spiel gegen Leipzig genauso viel zu sprinten, und zwar auf jeder Position, wie die Leipziger auch. Und musst letztendlich halt auch so ein bisschen das wilde Spiel der Leipziger so ein bisschen mitspielen. Dann hast du eher, finde ich, eher Chancen, wobei sie da so ein bisschen sich auch zurückgenommen haben und unter Rangnick angefangen, dass sie auch mal zwischendrin mal ein bisschen Ballbesitz gespielt haben, aber trotzdem die Muster, der Tore, die sie erzielen, das sind oft eben halt auch die Muster, die man von ihnen kennt, wo man vor allen Dingen die Spielphilosophie erkennt. Das sind meistens Tore, die zwischen dem 16er, das ist kein typisches Flügelspiel, das sind mehrere schnelle Vertikalbälle. Oder ich sag's mal anders, mit schnellem Spiel in die Spitze werden die Tore entschieden. Aber das Entscheidende ist der physische Aspekt, und ich glaube, dass da, das ist für mich nicht verwunderlich, dass Leipzig so sich präsentiert, weil das für viele eben halt auch gerade diese physische Komponente auch in der Erstliga dann eine neue Situation ist, dass man auf vielen Positionen, nicht nur auf der Sturmposition, sondern auf vielen Positionen Gegenspieler hat, die bereit sind, vor allen Dingen physisch im Schnelligkeitsbereich alles rauszuholen. Und da sieht man eben halt auch dann die Qualität der Kaderstruktur, der Philosophie, wie man dort eben halt auch erfolgreich Fußball spielen will, und das dann auch umsetzt. Also da wird das viele Geld sehr sinnvoll eingesetzt. Es ist dann letztendlich halt auch immer top vorbereitet. Aber wir hatten die Erfahrung, und wir haben dann enge Spiele gehabt, Unentschieden gespielt. Wir haben hier zu Hause, glaube ich, zweimal
2-0
unentschieden
verloren, ja.
gespielt, einmal haben wir knapp verloren. Aber das waren alles sehr offene Spiele, die wir hätten dann auch gewinnen können. Und einmal in Leipzig da haben wir auch mal gesagt, wir waren ein bisschen tiefer. Und das hat uns zum Beispiel nicht gut getan.
Okay.
Aber ich bin jetzt mehr so im Zweitliga-Modus, dass ich Union Berlin im Kopf habe. Aber es ist trotzdem interessant, weil wenn man ja über den Tellerrand hinausschaut, für mich ist es nicht überraschend, dass Leipzig so sich präsentiert, weil das war abzusehen, weil diese physische Komponente dann auch ist ja nicht nur so, dass sie nur rennen, ja, aber sie haben eben die Qualität dann auch individuell und diese große Gier, und das merkst du an, diese große Lust eben der Jungs, sich in der ersten Liga zu zeigen, und das ist die Komponente. Aber ja, muss man immer selbst wissen, wie man dagegen spielt, aber wir würden das wilde Spiel bevorzugen gegen Leipzig.
Andreas, man sieht, ich habe keine Ahnung. Herr Lieberknecht, das war fantastisch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber unser lieber Freund Tobias Drews, Boxkommentator bei Sat.1, ist ein unfassbar großer Braunschweig-Fan.
Nice.
Der hält Ihnen seit Jahren die Daumen. Wir machen hier eine kurze
Sehr
Pause.
schön.
Big Show 284.